Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Ich bin Jan-Thomas Otte und wohne im Dreiländereck am Bodensee. Als Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit begleite ich Menschen in besonderen Momenten, Transformationsprozessen. In meiner Praxis als Pfarrer einer Stadtkirche ebenso wie zuvor als Interimsmanager im Technologie- und Outsourcing-Bereich. In diesem Podcast spreche ich mit wunderbaren Menschen, ExpertInnen für Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit für Chancen. Ich interviewe Coaches und BeraterInnen und lade dich ein, ganz unterschiedliche Lebenswelten zu entdecken. Hier oder dort, deine eigene Praxis im Büroalltag und auch sonst zu verändern. Und nun viel Spaß beim Hören. Bei mir zu Gast heute Stefan Engels. Hallo Stefan.
Hallo Jan, sei gegrüßt.
Stefan, du bist Experte für agile Organisationen. Was macht eine Organisation agil?
Naja, du kannst dir das so ein bisschen vorstellen in der Analogie mit der Tierwelt, oder? Was ist ein agiles Tier? Und da finde ich immer den Feldhasen sehr schön als Beispiel, weil der ist fähig in einem vollen Lauf. Ne? Der rennt wirklich in vollem Lauf über das Feld und ist dann fähig, einfach mal einen 90-Grad-Haken zu schlagen, die Richtung zu ändern, oder? Und das ist ganz schön agil. Also der muss nicht abbremsen, der muss nicht erst überlegen, in welche Richtung gehe ich oder sowas oder so einen weiten Bogen, sondern der kann einfach mal links abbiegen im vollen Lauf und das ist agil. Und insofern auf die Organisation oder Firmen zum Beispiel übertragen, ist das ähnlich. Ne? Eine Organisation ist dann agil, wenn sie fähig ist, egal was so kommt, ne? Im vollen Lauf einfach mal die Richtung zu ändern, die Strategie zu ändern. Wo wollen wir denn hingehen? Ne? Was ist denn wichtig für uns?
Ich kenne es so ein bisschen vom Segeln. Wenn du keinen Plan hast, keinen bestimmten Kurs, ist jeder Kurs irgendwo irgendwie der richtige. Und da kommt ja eine Menge zusammen. Du hast nicht nur den Wind, du hast die Wellen. Und dann wirst du erstmal ganz schön durchgeschaukelt und dann hilft es mir, auf den Kirchturm zu schauen. Wir wohnen beinahe am Bodensee im schönen Konstanz. Da gibt es ein paar Kirchtürme, wo ich dann drauf schaue. Irgendein Fixpunkt brauche ich ja. Was ist dein persönlicher Fixpunkt? Wir werden auch später noch ausführlicher dazu kommen.
Ganz tief drin mein Glaube. Mein Glaube an Jesus, das ist mein Fixpunkt. Und wenn ich da sehr tief reinschaue, dann sage ich, das ist der Kirchturm, gute Analogie eigentlich, ne, mit dem Kirchturm, aber das ist auch das, wo ich dann letzten Endes alles danach ausrichte, ne? Sei es jetzt irgendwie mein Job oder meine Familie, mein Privates, also da gibt es keine Trennung. Jesus ist mein Fixpunkt.
Und dann gibt es noch ein drittes Thema, über das ich mit dir heute sprechen will, neben dem, was Organisationen agil macht. Was dir Jesus bedeutet, hast du mir im Vorgespräch gesagt, gesunde Organisationen sind dir wichtig. Jetzt hast du ja schon eine ganze Menge an Organisationen angesprochen. Kirche, da gehst du in eine Freikirche, in die Hillsong, da können wir drüber sprechen. Deine Familie, du hast zwei Teenager-Kinder, du hast dich selbstständig gemacht, hast hier in Konstanz mit aufgebaut als Chief Technical Officer Coleco, dieses Start-up, Social Network für Ärzte, gesundes Unternehmen. Was brauche ich da, um gesund zu sein?
Das ist total gut, oder? Also vielleicht so ein bisschen weiter ausholen, bevor ich da so auf das Thema eigentlich komme. Ich finde das total spannend, wenn man so über gesunde Organisationen spricht, weil gesund ist ja eher eigentlich was aus dem Menschlichen raus oder aus so einem Organismus heraus. Ne? Es gibt den gesunden Menschen, es gibt dann vielleicht auch einen kranken Menschen. Und wieso gibt es dann gesunde Organisationen und warum spricht man da von gesunden oder warum spreche ich von gesunden Organisationen? Schlicht und ergreifend aus dem Grund, und das muss man wirklich einfach mal im Kern betrachten, eine Organisation ist auch nichts anderes als eine Zusammenstellung von Menschen. Also Organisation ohne Menschen ist keine Organisation, ist irgendwas, aber keine Organisation.
Und diese Organisationen haben ja einen bestimmten Sinn, einen bestimmten Zweck, ja. Oder heute sagen wir Purpose, sonst würde es das ja nicht geben. Gut, jetzt könnten wir lange sprechen, hab ja auch Kinder, was ist der Purpose, ein Kind in die Welt zu setzen? Aber ich nehme auch da an, wir haben uns zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben mal was dabei gedacht, wie es sein könnte. Es kam vermutlich anders, als wir denken, krasser, manches schöner, manches vielleicht schlechter, aber auch da wieder, was ist der Fixpunkt, oder? Wie gehe ich da durch? Wie gehe ich an bestimmte Dinge ran? Wenn ich noch nicht genau sehe, wie es läuft, und ich meine, wenn du sagst, du berätst agile Organisationen, dann geht es ja auch um mehr als irgendwelche Steine zu behauen. Meistens geht es ja um etwas Größeres Ganzes.
Genau. Also ich begleite Firmen, die nicht nur schon agil sind, sondern eigentlich auch Firmen, ne, Stichwort Hase, die dann da hinkommen wollen, also die vielleicht noch nicht agil sind, aber auch schon agile. Und du hast das jetzt ein paar Mal auch aufgegriffen, das Thema Purpose. Und das ist tatsächlich eines der Triebmittel oder eines der Sachen, die mich da auch motivieren, wirklich Purpose, Sinnhaftigkeit wieder in Organisationen reinzubekommen. Und wenn du das anschaust, dann nochmal Stichwort gesunde Organisationen, dann kennzeichnen sich ungesunde Organisationen häufig dadurch, dass sie entweder gar keinen Purpose, also gar keine Sinnhaftigkeit haben. Ja, warum gibt es euch? Ja, ist man nicht, ne? Oder dass dann zum Beispiel so ein Purpose besteht dann darin, ja, wir machen Geld. Wir wollen möglichst viel Geld machen oder wir möchten gerne möglichst viel Geld in kürzester Zeit machen. Und das ist sicherlich für eine gesunde Organisation, für eine gesunde Firma ist das schon wichtig, dementsprechend Umsatz, also auch gesunde Finanzzahlen zu haben. Aber als Organisation ist beispielsweise das ganze Thema schnell Geld machen und die Zitrone so stark wie möglich auszuquetschen, also im Sinne von das möglichst schnell was aus der Orga rauszuholen, ist eigentlich ungesund. Ne? Und insofern ist das genau das. Ne? Also es geht dann wirklich auch darum, was ist denn euer Purpose? Ah nee, Umsatz vielleicht nicht, sondern was ist es dann? Nochmal überlegen, was ist es denn? What's the reason why? Ne? Was ist der Grund, warum es euch gibt als Organisation? Und da anzufangen und dann zu schauen, okay, was hat das für eine Auswirkung? Runtergebrochen bis zu dem einzelnen Task. Ne? So, ich bin Mitarbeiter und arbeite da 10 Minuten an irgendwas. Warum mache ich das dann? Ne? Hat das irgendwas damit zu tun, mit dem Purpose, also mit der Sinnhaftigkeit in der Gesamtorganisation?
Bleiben wir nochmal bei dem Bild vom Hasen. Es ist ja auch bald Ostern und die Osterhasen von Lindt und anderen Firmen sind schon wieder im Supermarktregal. Ich habe dieses Kindermärchen vor Augen mit dem Hasen und dem Fuchs, wo der Hase irgendwie merkt, er ist sicherlich ein guter Sprinter, aber er braucht auch viel Ausdauer, auch für Unternehmungen braucht es Ausdauer und dann auf die Idee kommt, den anderen, sogar den schlauen Fuchs, zu betuppen. Oder es ist nicht der Fuchs, es ist der Igel. Hase und Igel laufen um die Wette, aber es gibt auch einen Sprint, man könnte auch sagen, es gibt OKR, es gibt ein klares Objective und ein Key Result, ja, also möglichst schnell, schneller, höher, weiter. Und der Hase entwickelt eine List und schmeißt seine ethischen Prinzipien mal eben über Bord. Kann man so machen? Das wäre jetzt vielleicht nicht gerade gesund. Du sagst gesund, da denkst du auf jeden Fall an Langfristigkeit. Jetzt ist es ja so, ich habe mir deine Vita ein bisschen angeschaut, du beschreibst dich auch als Startup Growth Helper. Du leistest Starthilfe für Startups. Du hast ja selber ein paar Jahre im Startup gearbeitet, mittlerweile schon KMU. Du hast andere Menschen getroffen, die wir beide kennen, die Firmen gründen. Was ist da dein Mehrwert, wo du sagst, ja, den bringe ich rein? Als jemand, der Agilität schätzt, der Christ ist, der, du hast von Jesus gesprochen, der noch andere wichtige Themen im Leben hat. Was bringst du da rein, dass Organisationen gesund werden, gesund sind und das vielleicht nicht nur heute und morgen, sondern auch noch übermorgen.
Also total gut und so wie du es gesagt hast, oder so ein bisschen aus meiner eigenen Historie. Also habe lange Zeit, Großteil meines Berufslebens wirklich für Digital-Companies, für Startups gearbeitet und die ersten Jahre sozusagen war für mich auch total klar, worum geht es? So schnell wie möglich, so erfolgreich wie möglich zu werden, koste es, was es wolle. Also auch, ich durfte dann in Management-Positionen reinkommen, das heißt auch letzten Endes wirklich zu treiben, damit, man spricht ja da oft so von dem Exit und so, oder dass du einen bestmöglichen Exit hinlegst, wirklich viel Geld damit mit dem Verkauf der Firma bekommst, etc. pp. Und über die Zeit hinweg ist mir das aber immer mehr bewusst geworden, dass du eigentlich mit dieser Denke das Unternehmen mehr schädigst, als dass du es eigentlich gesund machst und auch im Sinne von nachhaltig gesund machst. Klar, hast du dann vielleicht einen kurzen Erfolg, also auch das Unternehmen, aber langfristig betrachtet fährst du das Ding gegen die Wand. Und das führte dann automatisch auch dazu, dass ich immer mehr, ich denke, ich bin ein reflektierter Mensch, dass ich auch immer mehr dann drüber nachgedacht habe, so ja, okay, also was, um was geht es denn da eigentlich? Geht es um den kurzen Erfolg? Geht es darum, einfach schnell so ein Exit zu machen? Geht es darum, möglichst auch am Ende des Tages mal hart gesprochen, Menschen in Organisationen auszubeuten? Oder geht es denn da nicht wirklich darum, auch wenn das ein schnell wachsendes Unternehmen ist, fair enough, ne? Also wir sind in der digitalen Welt ja wahnsinnig schnell unterwegs. Also heute sind wir zu fünft in einem Unternehmen und in 2 Jahren sind wir irgendwie 1000 Mitarbeiter und machen Millionen oder vielleicht Milliarden Umsatz. Also wahnsinnig schnell unterwegs. Aber wie kann man das dann trotzdem nachhaltig machen? Und das ist eigentlich auch so der Trigger, ne, wo ich so aus meiner eigenen, schon auch schmerzgeprüften Historie heraus immer mehr zu dem gekommen bin, dass ich das Thema Nachhaltigkeit, also auch Nachhaltigkeit im Sinne von interner Nachhaltigkeit, aber auch wirtschaftlicher Nachhaltigkeit, da gerne in die Unternehmen mit reinbringen möchte. Und ja, das trifft, du hast agile Unternehmen angesprochen oder Startups angesprochen. Das ist so die eine Seite, ne, sozusagen hier den Unternehmen zu helfen, nicht nur die kurzfristige Perspektive zu haben. Das ist aber auch von der anderen Seite dann tatsächlich eher schon gestandenen, klassischen Unternehmen zu helfen, dann wieder gesund zu werden. Also wieder gesund zu werden im Sinne von auch wieder agil zu werden. Ja.
Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch quergelesen das Buch von John Doerr, übersetzt aus dem Englischen, zum Thema OKR-Methode. Und er beschreibt in seinem Buch, wie Unternehmen wie Intel oder Google groß geworden sind, vom Startup zu einem milliardenschweren Konzern, indem sie sich auf wenige klare Ziele konzentriert haben und so Fortschrittskontrolle anhand von nachvollziehbaren Ergebnissen vorantreiben konnten. Klar, im Nachgang ist man immer schlauer und ein Coleco muss nicht das nächste Facebook werden. Und wir müssen jetzt hier aus der Garage auch nicht den nächsten Halbleiter aus dem Boden stampfen. Aber irgendwas haben diese Unternehmen ja auch richtig gemacht. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass deine Kunden nicht die Intels und Googles dieser Welt sind, sondern eben auch kleinere mittelständische Unternehmen, wo sehr viel auch Chefsache ist. Und jetzt stelle ich mir vor, so ein Jahresgespräch mit Mitarbeitern machen ja doch einige Chefs. Und was unterscheidet denn diese OKR-Methode, die für dich, wie ich es mir vorstelle, auch so ein Door-Opener sein kann? Was unterscheidet OKR von einem in Anführungsstrichen normalen Jahresgespräch, in Klammern, wenn es denn überhaupt stattfindet?
Mhm. Also genau das, oder? Ne, mit dem, wir bewegen uns heute einfach viel, 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 viel schneller. Also extrem viel schneller. Also die Welt da draußen, die dreht sich so schnell. Also auch was Innovationszyklen angeht, also auch was so Themen angeht sozusagen. Wir kennen heute noch nicht dieses Startup, aber morgen ist es schon Weltmarktführer in irgendeinem Bereich. Also wir haben unglaubliche Geschwindigkeiten da draußen. Und wenn du dir das dann eben halt jetzt mal auf das Thema Zielvereinbarungsgespräche beziehst, ne, dann muss man einfach sagen, das nennt sich ja MBO, Management by Objective, wurde so 50er, 60er Jahre des 20. Jahrhunderts erfunden. Und wird heute noch eingesetzt. Und dann musst du dir einfach mal überlegen, okay, das ist ein Vorgehensmodell aus einer Zeit, so nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er Jahre, 60er Jahre, wo die Welt sich einfach extrem viel langsamer gedreht hat.
Es gab keine Smartphones, kein mobiles Internet.
Ja, genau. Ja, und auch Entwicklungszyklen, die waren extrem viel langzyklischer. Da konnte man ein Auto innerhalb von 5 oder teilweise 10 Jahren ein neues Auto, ne? Und dann hast du aber 10 Jahre warten müssen, bis das neue Auto kam, also die neue Version sozusagen kam. Und das ist ein Modell, was halt aus einer sehr langzyklischen Zeit kommt. Und OKR, was auch übersetzt Objectives and Key Results heißt, also das ist ja Objective, da ist das Ziel nach wie vor drin, ist tatsächlich ein Vorgehensmodell, was auf sehr, sehr kurze Zyklen ausgerichtet ist. Also heißt auch letzten Endes, ne, Stichwort Agilität, ich bin der Hase, ich kann mit OKR zum Beispiel schnell die Richtung ändern. Und du hast angesprochen, was ist denn so der Unterschied, oder? So zwischen dem MBO, also zwischen dem klassischen 12-monats-bezogenen Zielvereinbarungsgespräch.
Persönliche Ebene, Abteilungsebene, Unternehmensebene kann man ja skalieren.
Genau.
Ja.
Und was ist da bei OKA? Und dann kannst du das eigentlich so an ein paar Punkten festmachen. Das erste ist schlicht und ergreifend, dass eben nicht mehr nur der Vorgesetzte die Ziele definiert, sondern am Ende des Tages, ich sag mal breit ausgedrückt, die gesamte Organisation. Also es geht so in Richtung Schwarmintelligenz, na, nicht mehr nur der eine weiß alles und weiß, was richtig ist, sondern wir nutzen die gesamte Intelligenz der gesamten Organisation. Wichtiger Punkt. Ja, das zweite sicherlich einfach mal das Thema Zyklen, also viel, viel kürzer. Die meisten Firmen nutzen das auf 3 Monaten. Gibt aber auch Firmen, die machen das auf Monatsbasis. Also das heißt, die definieren ihre strategischen Ziele alle 4 Wochen, 12-mal im Jahr neu. Da muss man sich überlegen, wie schnell die den Haken schlagen können. Rein theoretisch alle 4 Wochen mal. Also kürzere Zyklen ist das Ganze. Und das dritte ist, und da kommen wir wieder zu dem Thema Purpose, dass ein wichtiger Aspekt dabei ist, die Abkehr von großen Plänen. Also ne, früher hast du Pläne gemacht, die Zeit hat sich oder die Welt hat sich langsam gedreht, dann haben sich Pläne, haben noch funktioniert, man konnte einen guten Plan machen, in dem Plan stand drin, was wir denn so tun und was wir nicht tun und was für Tasks ich habe und so weiter und so fort. Die Welt dreht sich verdammt schnell. Aber wir haben eigentlich keine Zeit mehr, Pläne zu machen. Aus dem Grund müssen wir uns auf was anderes ausrichten. Stichwort der Kirchturm beim Segeln. Ja, also der Purpose kommt dann da rein. Und das sind die Objectives. Also nicht langweilige Projektpläne, sondern Sinnhaftigkeit. Ne? Wo ich dann, ich glaube, du hast das vorher beim Segeln gesagt, ne? So die Wellen gehen hoch und der Wind dreht und sonst. Genau. Ne? Und ich kann aber trotzdem mich noch ausrichten nach was und trotzdem noch darauf zusteuern, auch wenn ich wenden und halsen muss.
Genau.
Also ich kann trotzdem die Richtung ändern, habe aber ein größeres Ziel und das ist der Purpose. Und darauf fokussieren zum Beispiel OKA sehr stark, eben Purpose, Sinnhaftigkeit und nicht mehr nur Planerfüllung.
Jetzt hast du ja im benachbarten Zürich auch noch einen kleinen Lehrauftrag an der ZHAW, School of Management and Law, zum Thema agiles Performance Management. Würdest du denn sagen, dass der Purpose Performance stiftet und andersrum betrachtet aus einer Performance auch ein gewisser Purpose entstehen kann?
Mhm. Also da ist, glaube ich, schon auch ein Wandel im Sinne von Performance findet da statt. Ne? Und ich meine, was wichtig ist bei allem, auch Stichwort gesunde Organisation, eine gesunde Organisation ist gesund, wenn sie Umsatz macht und wenn sie natürlich ein EBIT, also mindestens kostendeckend ist. Ne? Ansonsten wird sie natürlich auch dahingehend ungesund. Und das hat dann, bist du ganz schnell bei Performance, bist du dann da natürlich.
Alles, ne? Was wir messen können. Wir Menschen, genau. Das gibt uns ja immer noch Sicherheit, auch wenn die Welt sich viel schneller dreht, wie du schon richtig gesagt hast. Wir brauchen etwas zu messen.
Ja.
Und wir können natürlich finanzielle Erfolge messen. Du hast EBIT angesprochen. Wir können natürlich auch, wenn es um Bereich Gesundheit geht, hier Smartwatch, unsere Schritte zählen, unsere Schlafstunden, unseren Blutsauerstoff, unsere Kalorien zählen und. Aber klar ist am Ende, diese ganzen Analysen alleine machen mich auch nicht glücklicher. Es sind KPIs, Key Performance Indicators, aber eben auch nur die Indikatoren. Es muss am Ende um mehr gehen. Und da würde ich gerne die Religion an der Stelle mit reinbringen, weil am Ende du als Freelancer bringst dich ja als Person da auch sehr stark ein, was dich selber innerlich antreibt, was dein Ziel ist. Und du hattest mir bei unserem letzten Kaffee gesagt, du willst Menschen helfen, dass sie ihre ganz persönliche Berufung, ihre Ziele, also die professionellen Ziele, aber auch die persönlichen Ziele im Leben A finden, sich da überhaupt erstmal drüber bewusst werden und dann aber auch möglichst erreichen. Also ich höre daraus einen Impuls, einen starken Impuls, aber auch eine gewisse Begleitung. Was treibt dich an und wie lässt du dich selber begleiten, wenn wir den Bereich der Religion betreten?
Und jetzt kommt genau das. Ne? Also mit dem, ist es ein Trend, ist es ein Hype? Ich sage, nee, das ist eigentlich eine Überlebensfähigkeit oder eine Fähigkeit, die du haben musst, also dieses Servant Leadership oder ein anderes Managementverständnis, um in der digitalen Welt zu überleben. Und Also insofern ist es in meinen Augen kein Hype und das ist jetzt hier kein Marketing-Sprech oder so, sondern es hat wirklich in meinen Augen Hand und Fuß. Und du hast gerade den Chirurgen zum Beispiel genannt, ne? Und bei einem Chirurgen geht es in meinen Augen noch ganz viel um eine fachliche Expertise. Also ich muss wirklich handwerklich am Ende des Tages muss ich exzellent sein. Ne? Und das kann ich zum Beispiel als Vorgesetzter noch meinen Mitarbeitern sehr gut vermitteln, also Operationstechniken, wie geht man davor, wie fingerfertig muss man den Knoten machen, das Skalpell führen und so weiter und so fort. Und da haben wir tatsächlich noch, also ich finde das mit dem Chirurgen sehr gut, weil es jetzt eben nicht so ein typischer Manager ist, ne? Aber da haben wir noch ganz viel von so alten Anteilen des Führungsverständnisses drin, im Sinne von Meisterschaft, ne? So der Meister in etwas sein. Jetzt sind wir aber in der digitalen Gegenwart und wir sind da einfach, also die ist ja nicht wegzudiskutieren. Und wenn du das einfach mal anschaust, dass eigentlich nahezu alle Produkte, die wir heute besitzen und haben, sind irgendwo digital. Wir haben irgendwas Digitales. Software ist da drin. Also sag mal jemanden vor 30 Jahren, meine Kaffeemaschine ist abgestürzt, dann würde der sagen, ja, die ist wahrscheinlich irgendwie so vom Tresen gefallen. Ne? Und heute heißt das, ja, da ist irgendwie ein Software-Bug, ich muss die nochmal aus- und einschalten, dann funktioniert die wieder. Also wir haben überall Software drin und Software zu entwickeln ist ein hochkomplexes Vorgehen und um dieses Vorgehen, diese Tätigkeit zu steuern, kannst du eben nicht mehr, so wie du es früher mal hattest, über die Meisterlichkeit sozusagen hingehen, sondern du musst andere Methodiken, du musst andere Denkweisen an den Tag legen, um zu führen. Ja, heißt also letzten Endes, nee, der Chirurg beispielsweise oder auch meinetwegen hier so andere manuelle Tätigkeiten, das ist total gut. Da können wir noch auf eine andere Art und Weise führen. Da kann ich als Mitarbeiter auch von dir als Chefarzt noch was lernen, weil du bist da richtig gut in deiner Tätigkeit. In der digitalen Welt, insbesondere Softwareentwicklung oder auch alles, was so Brainwork ist, ne, alles, was ich geistig mache, muss ich anders führen, und das kommt genau der Punkt, ist es ein Hype? Nee, um erfolgreich zu sein. Weil wenn ich es nicht tue, also wenn ich immer noch so führe, wie ich früher geführt habe, ja, sorry to say, dann bin ich nicht so erfolgreich, als würde ich mein Führungsverhalten anpassen. Also insofern, nee, für mich ist es kein Trend, sondern es ist am Ende des Tages, hat viel mit nachhaltiger und erfolgversprechender Denkweise zu tun.
Unser Managementverständnis hat sich ja grundlegend gewandelt. Du hast das Thema Digitalisierung angesprochen. Sprechen wir von Digital Leadership. Du hast angesprochen, die 60er, 70er Jahre, Wirtschaftswunder Deutschland, das Rad oder der Globus hat sich noch recht langsam gedreht, gefühlt. Es war vorschwebend ein Modell von Chef oder Manager oder Führungskraft, die alles besser weiß, die alles in der Lage ist zu kontrollieren, die den Ton angibt. Das hat sich gewandelt. Mhm. Auf einmal reden wir eben von agilen Methoden, von Scrum, von Minimum Viable Product, von Servant Leadership. Oder ich habe es in der Schweiz ein paar Jahre im Konzern arbeitend im IT-Bereich mitgekriegt, Holacracy. Mhm. Es gibt ja unterschiedliche Methoden, wo gerade sehr viel probiert wird. Jetzt hast du auch schon den Begriff Nachhaltigkeit angesprochen. Ich habe einen kleinen Lehrauftrag in Nachhaltigkeit, digitale Ethik. Du hast ihn im Bereich Agilität, Performance Management. Sind das Hypes? Ich meine, zweifelsohne, wenn wir gucken auf Twitter und Co., sind es Trending Topics, agil, nachhaltig und diverse Begriffe, die ich eben angesprochen habe, wie zum Beispiel Servant Leadership. Ist das ein Hype, der einfach zeigt, da ist sehr viel Sinnsuche, oder würdest du sagen, diese Suche hat sich schon gefestigt?
Auch hier vielleicht nochmal, wenn das für dich in Ordnung ist. Ich habe ein bisschen ein pessimistisches Bild. Ich glaube, dass in ganz, ganz vielen Bereichen das klassische Management noch propagiert wird. Auch das ist so ein bisschen auch der Grund, warum ich an der ZHAW bin, um da einen neuen Wind reinzubringen, oder? Und eben nicht in die alten, ausgetretenen Pfade des klassischen Managements. Ich bin der Chef, ich weiß alles. Da reinzugehen. So, na, also das vielleicht einfach nochmal so ein bisschen. Ich sehe es tatsächlich bei meinen Kunden eher anders. Na, da wird noch sehr viel klassisches Management gelegt.
Und natürlich auch von der Ausbildung. Ich sehe es in der Kirche, jahrelange Theologie studiert, und ein richtig guter Theologe ist eine super Führungskraft. Ja, Oder bei den Ärzten in der Klinik, der Arzt, ein richtig guter Arzt, ist eine gute Führungskraft im Bereich Automobilindustrie. Wir haben festgestellt, dass wir beide gerne VW-Bus fahren, was ja auch ein Lebensgefühl ist. Ein guter Ingenieur ist ein guter Chef. Ja. Aber am Ende geht es ja um ganz viele Soft Skills, die du in keinem Lehrplan so wirklich drin hast und auch in keine Management-Fibel so richtig reinpasst.
Und jetzt kommt genau das. Ne? Also mit dem, ist es ein Trend, ist es ein Hype? Ich sage, nee, das ist eigentlich eine Überlebensfähigkeit oder eine Fähigkeit, die du haben musst, also dieses Servant Leadership oder ein anderes Managementverständnis, um in der digitalen Welt zu überleben. Und also insofern ist es in meinen Augen kein Hype und das ist jetzt hier kein Marketing-Sprech oder so, sondern es hat wirklich in meinen Augen Hand und Fuß. Und du hast gerade den Chirurgen zum Beispiel genannt. Ne? Ja. Und bei einem Chirurgen geht es in meinen Augen noch ganz viel um eine fachliche Expertise. Also ich muss wirklich handwerklich am Ende des Tages muss ich exzellent sein. Ne? Und das kann ich zum Beispiel als Vorgesetzter noch meinen Mitarbeitern sehr gut vermitteln. Also Operationstechniken. Wie geht man da vor? Wie fingerfertig muss man den Knoten machen, das Skalpell führen und so weiter und so fort. Und da haben wir tatsächlich noch, also ich finde das mit dem Chirurgen sehr gut, weil es jetzt eben nicht so ein typischer Manager ist. Ne? Aber da haben wir noch ganz viel von so alten Anteilen des Führungsverständnisses drin, im Sinne von Meisterschaft, ne? So der Meister in etwas sein. Jetzt sind wir aber in der digitalen Gegenwart und wir sind da einfach, also die ist ja nicht wegzudiskutieren. Ne? Und wenn du das einfach mal anschaust, dass eigentlich nahezu alle Produkte, die wir heute besitzen und haben, sind irgendwo digital. Wir haben irgendwas Digitales. Software ist da drin. Also sag mal jemanden vor 30 Jahren, meine Kaffeemaschine ist abgestürzt, dann würde der sagen, ja, die ist wahrscheinlich irgendwie so vom Tresen gefallen. Ne? Und heute heißt das ja, da ist irgendwie ein Software-Bug, ich muss die nochmal ein- und aus- und einschalten, dann funktioniert die wieder. Also wir haben überall Software drin und Software zu entwickeln ist ein hochkomplexes Vorgehen und um dieses Vorgehen, diese Tätigkeit zu steuern, kannst du eben nicht mehr, so wie du es früher mal hattest, über die Meisterlichkeit sozusagen hingehen, sondern du musst andere Methodiken, du musst andere Denkweisen an den Tag legen, um zu führen. Ne? Heißt also letzten Endes, nee, der Chirurg beispielsweise oder auch meinetwegen hier so andere manuelle Tätigkeiten, das ist total gut. Da können wir noch auf eine andere Art und Weise führen. Da kann ich als Mitarbeiter auch von dir als Chefarzt noch was lernen, weil du bist da richtig gut in deiner Tätigkeit. In der digitalen Welt, insbesondere Softwareentwicklung oder auch alles, was so Brainwork ist, ne, alles, was ich geistig mache, muss ich anders führen, um, und das kommt genau der Punkt, ist es ein Hype? Nee, um erfolgreich zu sein. Weil wenn ich es nicht tue, also wenn ich immer noch so führe, wie ich früher geführt habe, ja, sorry to say, dann bin ich nicht so erfolgreich, als würde ich mein Führungsverhalten anpassen. Also insofern, nee, für mich ist es kein Trend, sondern es ist am Ende des Tages hat viel mit nachhaltiger und erfolgversprechender Denkweise zu tun.
Dann sind wir ja ganz archaisch im Bereich der Schöpfung und kommen auch da wieder in den Religionsbereich. Diese ganz archaischen Bewegungen, ja, zwischen Flucht, Angriff und Freeze oder Fight, Flight or Freeze, was wir im Bereich des Konfliktmanagements bis heute haben. Es sind ja oft, oder Gründe, warum Unternehmen nicht gesund sind ja oft ganz einfach. Ne? Und wir mit unseren jahrelangen Studien, Titeln und was nicht alles, bauen irgendwelche Gebäude auf und am Ende hat es recht einfache Ursachen. Und spannend, dass du sagst, ja, der Bereich des Agilen, der setzt ja da an, wo wir herkommen. Ganz archaisch, aus dem Bereich der Steinzeit. Dass wir einfach überleben. Und anders als die Tierwelt, ein bisschen hinterherhinken in der Anpassungsfähigkeit. Mhm. Hinterherzukommen. Mhm. Und auch da nochmal die Frage, wir hatten den Kirchturm, den Fixpunkt. Wir hatten aber auch die Haken vom Hasen. Passt übrigens auch zum Segeln, weil wenn ich zu einem Punkt will und ich mit dem Wind segel und kein Motorboot habe, muss ich ja auch kreuzen. Mhm. Ich sehe ein Ziel, muss aber von diesem Ziel links und rechts oder Backbord, Steuerbord immer wieder weg, ein Stück weit und muss antizipieren den Weg, ich will dahin. Aber ich kann nicht direkt gegen den Wind segeln, also muss ich kreuzen. Und der Hase muss auch seine Haken schlagen, auch aus der Schöpfung antrainiert, Survival of the Fittest, wie auch immer. um zu überleben, weil auf dem Weg, um Ziele zu erreichen, vieles links und rechts passieren kann. Du sagst, es ist mehr als ein Trend, es ist ein uraltes Thema, was jetzt im Grunde im Zeitalter der Digitalisierung ein Update erfährt. Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch im Bereich des Agilen viele Leute draußen, die da einiges so zu sagen haben. Eben, es ist Thema in den Hochschulen. Es gibt erste Managementbücher dazu. Es wird sehr viel ausprobiert, gerade im Startup-Bereich. Wo würdest du sagen, wo kommt der Stefan Engels als Christ rein, um hier nochmal einen Unterschied zu machen im Vergleich zu anderen Kolleginnen und Kollegen, die an diesem archaischen Topic, was irgendwo auch trendet, gerade dran sind? Wo kommt die christliche Komponente rein? Ist es dieses, wie Jesus mal gesagt hat, wer von euch der Erste sein will, sei euer Diener? Das wäre ein super Zitat für Servant Leadership. Oder ist es das Gleichnis der anvertrauten Talente, dass wir das, was wir an Gaben, an Fähigkeiten, an Skills haben, trainieren sollten, um diese Welt insgesamt besser zu machen? Oder? Was treibt dich da an? Ich meine, du gehst ja nicht einfach so in eine Landeskirche, evangelisch-katholisch, du gehst in die Hillsong, eine Freikirche, die es jetzt hier seit über 10 Jahren gibt, die auch ihren Weg gegangen ist vom Start-up im K9-Kulturzentrum hin zu einer, man könnte es auch dreischiffige Basilika nennen, im Industriegebiet, im Franchise, ja, Hillsong ist eine Mega-Church, das ist spannend, ja, wo es auch um Cashflow geht. Und sehr viel intrinsische Motivation, was ehrenamtliche Mitarbeiter angeht. Da kann man ja auch total viel lernen als Organisation. Aber gehen wir von der Organisation wirklich zu dir, zur Person. Was gibt dir da der christliche Glaube, dass du sagst, da bleibe ich dran? Weil ich meine, wenn wir digital gucken, gibt es ja genug Angebote im Netz, die dir sagen, Spiritual, Self-Care, Yoga, Buddhismus, Light oder so. Es gibt so viele Angebote im Netz. Du bist diesem christlichen Angebot treu geblieben. Mhm,
das stimmt.
Was hält dich da?
Also da kommt wirklich dieses Thema Purpose, kommt da wieder mit rein. Ne? Und klar, ich gehe jetzt vielleicht nicht in die Organisationen, in die Firmen, bei meinen Kunden rein und evangelisiere da oder so. Ne? Also im Sinne von, ich predige das Wort Gottes. Das nicht. Aber gleichzeitig, na, das Stichwort eben Purpose. Also wie kann ich Menschen helfen, ihre Bestimmung zu finden? Und ich bin immer wieder einerseits erschrocken darüber, wie viele Menschen das gar nicht wissen. Na, die leben ihr Leben einfach so, an am Ende des Tages auch ohne Ziele und damit auch ziellos, also ohne Purpose. Oder dann auch teilweise mit einem Purpose, wo ich dann denke, okay, bist du dir sicher, dass das wirklich dein Purpose ist? Na, Karriere zu machen oder möglichst schnell Geld zu machen zum Beispiel. Oder ich oben, du unten. Na, und ich habe Macht gegenüber andere oder sowas. Ist das wirklich der Purpose, der dich wirklich innerlich dann auch befriedigt und voranbringt? Und das ist auch so ein Punkt, ne? Neben dem haben wir drüber gesprochen, Agilität hat was mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun, hat was auch mit Überlebensfähigkeit in digitalen Zeiten zu tun und gleichzeitig, Stichwort Organisation bestehend aus Menschen, ohne Menschen sind die nichts, geht es aber auch am Ende des Tages auch darum, um diese Sinnhaftigkeit bis hin dann zur einzelnen Person. Also wer bist du, was von Purpose hast du? Und ich finde das auch bloß am Rande sehr spannend, dann gerade zum Beispiel, also ich begleite hauptsächlich Führungskräfte, mit Führungskräften dann da auch darüber zu sprechen und wie gesagt, nicht zu evangelisieren im direkten Sinne, aber ihnen auch tatsächlich mal solche Fragen zu stellen. Und da hörst du sehr interessante, aber teilweise auch sehr, in meinen Augen sehr bedenkliche Aussagen. Ne? Also ich möchte möglichst schnell zum CEO werden und dann habe ich meine Schäfchen im Trocken und dann kann ich mich zurücklehnen und dann ist mein Leben gut. Und wir beide wissen, dass solche Dinge als Gleichnisse von Jesus genannt wurden und wo Jesus ganz klar sagt, das ist, glaube ich, nicht der Sinn und Zweck oder das ist nicht das, was dich zutiefst dann auch befriedigt.
Also Jesus geht ja eine Stufe weiter. Er antizipiert nicht nur Erfolg, siehe das mit den Talenten, sondern wenn wir den Begriff Schuld oder Sünde oder Scheitern mit reinbringen, dann geht Jesus ja eine Stufe weiter. Kommet alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das heißt, es gibt eine Ressource, einen Ort, wo ich auch ich sein kann und auch ein Stück weit schwach sein kann. Das ist in unserer doch immer noch prädominanten Leistungsgesellschaft nicht so verbreitet. Und wenn ich schaue, Hillsong ist ja auch well covered on YouTube. Ist das vielleicht ein Punkt, wo ich sage, aus meiner landeskirchlichen Brille, die einen sehr starken Fokus auf Diakonie hat, Kindergärten, Pflegeheime, Schulen, die nochmal den Mensch als Ganzes in Blick nimmt, mit all seinen Potenzialen, aber auch seinen Schwächen. Aber klar, es ist etwas, da reden wir nicht so gerne darüber. Und wenn man sich Karriereratgeber anguckt, haben die meistens einen Punkt, wo der aufhört. Irgendwann ist man mal, wenn wir das Bild haben von Karriere als Leiter und das Hochhaus, irgendwann kommt der Punkt, wo es nicht weitergeht. Und dann ist natürlich einerseits die Frage, was kommt jetzt? Ich habe aber auch mitgekriegt von Menschen, die nicht wussten, wohin mit ihren Depressionen, wohin mit ihren Versagensängsten. Wohin mit diesem Gefühl, boah, alles hängt irgendwie nur an mir, ich bin das Bottleneck. Ja, ich habe Leute indirekt mitgekriegt, die dann den nächsten Schritt von diesem Hochhaus aus dem Fenster gemacht haben. Oder weil sie im Leben eben diesen Fixpunkt nicht hatten. Ich weiß, dass das ein sehr persönliches Geschäft ist, diese Sache mit dem Glauben. Aber eben, ich finde, mindestens diese Ergänzung um Umgang mit Scheitern ist ein Angebot, was ich so in der Standardliteratur und dem, was man so gerne an Smalltalk von sich wiedergibt auf irgendwelchen Konferenzen, ein Plus ist, wo mein vermeintliches Minus zum Plus werden kann, wo Verwandlung, wo Transformation stattfinden kann. Also eben nochmal Purpose, aber ergänzt durch nicht nur Sinnhaftigkeit, sondern auch einen bewussteren Umgang mit dem Thema Scheitern.
Ja, super. Also total gut, oder? Das ist hat ja sowas mit psychologischer Sicherheit zum Beispiel, schreibt man da ja oft drüber, ne? Dass ich einen Rahmen habe, wo ich tatsächlich auch Fehler machen darf. Und das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges, für mich ein ganz wichtiges Element auch von gesunden Organisationen. Und du kannst das ja auch einfach mal umdrehen. Also sozusagen eine toxische Organisation, eine ungesunde Organisation, die kennzeichnet sich auch dadurch, dass du keine Fehler machen darfst oder dass Fehler wirklich sanktioniert, gemaßregelt, bestraft werden. Na? Klammer auf, das ist tatsächlich in meinen Augen oft so eine deutsche Kultur. Na? So, also Fehler darfst du nicht machen, gibt's nicht oder so. Und aus dem Grund kehrt man die Fehler, die halt doch da sind, eher unter den Teppich. Und eine gesunde Organisation zeichnet sich dadurch aus, dass du Fehler machen darfst. Also klar, zugegeben, kommt wieder das Agile mit rein. Ne? Jetzt nicht die großen Fehler, also nicht die 5 Milliarden Fehler, sondern möglichst kleine Fehler und daraus schnell zu lernen und dann aber auch wiederum zu adaptieren. Und jetzt kommt ne, das, was du, glaube ich, impliziert hast, auch das ganze Thema gesund dabei raus. Also ich möchte gerne auch meine Kunden dahin führen, dass sie gesund in einer gesunden Organisation sind. Nicht nur Purpose, sondern dass sie auch Fehler machen, aus den Fehlern lernen, möglichst schnell lernen und eine Kultur implementieren, wo sie ihren der gesamten Organisation, allen Menschen, die da drin sind, auch vermitteln, hey Leute, ihr seid dafür da, bitte, um Fehler zu machen, damit wir daraus lernen können. Ne? Da gibt es ja auch so einen Spruch, also wenn wir fähig dazu sind, schneller Fehler zu machen und daraus zu lernen als unser Mitbewerber, na, dann ist das für uns ein Vorteil. Also heißt letzten Endes, das hat viel mit psychologischer Sicherheit zu tun, mit Angstbefreiung sozusagen zu tun und hat aber am Ende des Tages, und ich will jetzt nicht immer nur auf diesen wirtschaftlichen Erfolgsfaktor darauf zurückverweisen, aber hat tatsächlich auch was damit zu tun. Ne? Also ich bin erfolgreicher, wenn ich es zulasse, Fehler zu machen und daraus zu lernen und eben halt dann auch dadurch besser zu werden am Ende des Tages. Ne?
Da sprichst du dieses Fail Fast Forward genau. An aus dem Silicon Valley, was wir ein Stück weit in unseren europäischen Kontext Kultur übertragen können. Ich habe ein paar Jahre bei Accenture gearbeitet, große amerikanische Unternehmensberatung. Und natürlich machen Menschen Fehler, so auch ich. Und einer meiner damaligen Vorgesetzten sagte, es wäre nur blöd, Jan, denselben Fehler ein zweites Mal zu machen. Denn wenn du diesen einen Fehler gemacht hast, habe ich an dem Punkt sehr viel in deine Ausbildung investiert. Ja? Das war so die amerikanische Sicht. Dann ein paar Jahre in der Schweiz arbeitend, Konzern. Ich war Senior Manager, großes IT-Projekt einer Versicherung, wo es hieß, ja, schön, Herr Otte, dass Sie da sind, hier die 200 Mitarbeiter, zweistelliger Millionenumsatz. Und nur, dass klar ist, wir haben bei uns im Haus null Fehlertoleranz. Wurde aber gechartert eben, in einem agilen Setup. Agiles Setup, eben Trending Topic, ist ja irgendwie cool und bis jetzt hat es ja auch nicht so funktioniert. Eine Software musste abgelöst werden, ist ja der Klassiker. Ne? Es geht ja nicht nur um Maschinen, sondern auch den Menschen. Aber eben, Versicherungskonzerne, Finanzdienstleistungen, Banken sind da von Haus aus kulturell natürlich auch nochmal sicherheitsbewusster, risikoaffiner. Wo ich aber einfach nur gemerkt habe, okay, was für ein Setup. Du willst einerseits das Gute aus der Agilität, schnellere Entwicklungszyklen, motiviertere Mitarbeiter, die nicht nur auf die Uhr gucken, und gleichzeitig werden aber Fehler abgewatscht. Ja? Und es kommt eine Weile nichts und dann durchzuhalten als Mitarbeiter oder mittlere Führungskraft bis zur Fuck-Up-Night ist eine lange Wegstrecke, bis ich dahin komme, Fehler im Nachgang zu glorifizieren. Und ich denke da an die 5 Scrum-Werte, ja, wo Mut ein entscheidender Wert ist, neben Offenheit, Respekt und Commitment. Mut. Und was macht dir Mut mit Blick auf die Zeit? Unsere halbe, dreiviertel Stunde ist bald um. Was macht dir Mut, diesen Weg weiterzugehen, um anderen Menschen Mut zu machen?
Ja, also ich hatte das ja ganz zu Anfang gesagt, oder? Ich bin sehr passion-getrieben. Und mein Ziel ist tatsächlich wirklich der Glaube, ne? Also mich persönlich auszurichten auf Jesus. Und das ist auch insofern, kann man sagen, zielorientiert, klingt total schräg, aber das ist es am Ende des Tages. Und was mir Mut macht, ist einfach wirklich in dieser zu einerseits super spannenden digitalen Gegenwart, da Organisationen, Menschen zu helfen, gesund zu werden. Und gleichzeitig aber auch, ja, am Ende des Tages wirklich mein Ziel, also meine Passion damit zu verfolgen und auch zu dienen. Du hast das vorher ja auch gesagt, ne? Klar, ich verdiene mein Geld auch mit meinem Dienst, aber über das Monetäre hinaus ist es tatsächlich auch meine Passion, dann wirklich zu sehen, wow, guck mal, da sind Menschen, Organisationen und Menschen gesund geworden, ne? Weil ich ihnen zum Beispiel da geholfen habe oder ein kleines Stückchen ihres Weges sie habe begleiten dürfen. Also insofern, das ist für mich, macht mir immer Mut, ne, da auch Erfolg zu sehen im Sinne von, es ist wirklich möglich, also Organisationen zu wandeln, Menschen zu begleiten, ihnen auch das aufzuzeigen, wo Sinnhaftigkeit oder auch Sinnlosigkeit ist. Und das motiviert mich und ermutigt mich
letztlich. Und wenn du sagst Passion, dann ist das ja Leidenschaft und das schafft auch manches Leiden, so gemeinsam zu schwitzen, zu arbeiten. Kann mir aber gut vorstellen, wenn du die Menschen, die du da begleitest, dann nach einem Zeitpunkt X wieder siehst über die Zeitachse, dass dann Veränderungen stattfinden und auch sichtbar werden. Ne?
Also das Beste, das Schönste, was ich eigentlich immer sehe oder was ich auch immer gerne sehen möchte, ist tatsächlich das, dass man, wenn man sich nach längerer Zeit sieht, dass man dann immer noch positiv miteinander ist. Also so, das oft so, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber Berater, ne, dann sieht man sich und dann hört man irgendwas, ne, und denkt dann, naja, es war ganz gut, dass du da warst, aber eigentlich hat es nichts gebracht, sondern das ist wirklich das, ne, so nach einer gewissen Zeit dann auch wieder zu sehen, hey, da hat sich wirklich was getan, da ist Veränderung passiert, positive Veränderung passiert. Und ja, also das ist sicherlich auch so ein Punkt, was mich antreibt. Na, dann
und umso wichtiger, um nochmal zu dem hakenschlagenden Hasen zu kommen und dem Fixpunkt, dem Kirchturm, Haken zu schlagen und auch schlagen zu müssen hier und dort. Stichwort Innovationsprozesse, Konflikte, externe, interne Faktoren, die wir nicht alle vorhersehen können. Aber eben auch einen gewissen Punkt zu haben, wo ich mich dann agil erleben kann. Ne? Weil ich habe schon oft genug in Unternehmen agiles Chaos erlebt. Man kann es dann agil nennen und nach dem Motto muss ich mich nicht weiter für rechtfertigen. Ich denke, wir brauchen beides. Wir brauchen klare Ziele, klare Fixpunkte und gleichzeitig diese Beweglichkeit. Und eben, wie du sagst, Mut zu Fehlern, Bereitschaft zu dienen und anzuerkennen, dass es in diesem Leben über das reine Anhäufen von Materiellem etwas Höheres, etwas Sinnvolles gibt, wo ich denke, gerade in diesen Zeiten von 2 Jahre Corona-Pandemie und jetzt ist gerade schon die Rede, ob vielleicht der 3. Weltkrieg kommt, es ist sehr viel im Umbruch gerade und ich spüre, ich weiß nicht, wie es dir geht in deinen Beratungsgesprächen, aber ich spüre, dass gerade doch noch mal mehr Bewusstsein ist für Vergänglichkeit, dass nicht alles im Rahmen meiner Reichweite ist, dass dieses Leben, wie wir als Christen glauben, von Gott her gegeben, unverfügbar ist, ich meinen Teil zu beitrage, am Ende doch nicht alles in der Hand habe. Ist vielleicht nicht die Renaissance der Religion, deswegen werden jetzt vielleicht nicht mehr Leute in die Kirche kommen, aber ich spüre eine größere Offenheit für Themen, die über das reine Messen von KPIs, von Herzfrequenz, von Schritten, von Kalorien, von Watt etc. hinausgeht.
Definitiv. Und also vielleicht nicht die Renaissance des Glaubens, das würde mich sehr freuen, wenn das stattfinden würde, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich glaube aber, wir haben eine Renaissance der Unsicherheit. Also raus aus einem, naja, es ist ja doch vieles planbar, es ist ja alles unter Kontrolle, oder? Es funktioniert ja, ne? Wir müssen einfach bloß gut genug planen und dann wird das schon funktionieren. Und was wir erleben, ist ja, egal ob das jetzt aktuell die Situation ist oder Corona oder auch Globalisierung, ganz unterschiedliche Märkte, ist eigentlich die Renaissance der Unsicherheit. Und das ist genau das, ne? Wo ich auch, also von überzeugt bin, dass ich mit dem, was ich tue, Sicherheit geben kann. Vielleicht nicht die letzte, das will ich auch gar nicht, da ist Jesus dafür zuständig. Aber dass ich einen guten Teil Sicherheit vermitteln kann in dieser Unsicherheit. Und das heißt halt auch zum Beispiel, dass man sich auf so unsichere Sachen einlässt. Also ne, nicht sorge dich nicht um den nächsten Tag. Der heutige Tag hat schon große Herausforderung, ist ja eigentlich also ein Bibelvers, aber hat ja viel Agilität. Ne? Mach nicht Pläne für die nächsten 12 Monate, sondern schau, dass du eigentlich auf einer sehr kurziterativen Ebene da durch die Gegend kommst und erfolgreich wirst. Und das ist, also insofern, ich glaube, dass wir viel mehr wieder in Unsicherheit drin sind und dass es genau darum geht, uns auszurichten, wie wir in dieser Unsicherheit, und die ist eben so, ne? Das Leben ist am Ende des Tages unsicher, wie wir damit umgehen können, wie wir da auf den Kirchturm zusteuern können und erfolgreich in unserem Leben, in unseren Organisationen tatsächlich agieren können.
Umso wichtiger, du hast selber von psychologischer Sicherheit gesprochen, einen guten Umgang zu finden mit sich selbst und anderen. So wie Jesus Christus mal sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und du hast den Aspekt Zeit noch angesprochen, Zitat aus der Bergpredigt von Jesus. Ich könnte es übersetzen mit einem Statement von einem meiner letzten Kursteilnehmenden, die sagte, Zukunft ist jetzt. Und wir könnten auch vortrefflich, time is leider up, auch diskutieren, ob es überhaupt die Zukunft gibt oder ob es nicht die Zukünfte sind. Denn über die Zukunft wissen wir ja wenig bis nichts. Es gibt mehrere Szenarien. Zukunft ist jetzt. Wir haben einige Haken geschlagen miteinander, Stefan, haben nach Fixpunkten gesucht, nach Enabling-Faktoren, die uns helfen auf diesem Weg durchs Leben, auf der Suche nach Sinn, nach Sinnstiftung, nach Purpose und Passion. Stefan, du als Experte für agile Organisationen, als Starthilfegeber für Startups mit einem Lehrauftrag für agiles Performance Management. Schön, dass du heute da warst.
Vielen Dank, Jan. Dankeschön für die Einladung.
Und vielleicht sehen wir uns bald auf dem Rennrad. Ich habe ja gesagt, mein Schnitt Mitte 20, bin eher so der Genießertyp hier am See. Du schaffst es auf die 30 km/h plus im Schnitt. Respekt.
Aber das macht nichts, da sehen wir uns auf jeden Fall. Vielen Dank. Auf jeden Fall.
Sonst fährst du einfach eine zweite Runde. Mit mir mit.
Ja, genau, so machen wir das. Super.
Bis bald, Stefan. Alles Gute und Gottes Segen dir.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Tschüss, Jan.
Ciao. Du hörtest eine weitere Ausgabe von In Ottes Ohr, dem Podcast vom Tech-Theologen. Wie gehst du raus aus dieser Folge? Inspiriert? Ist das eine oder andere Erhellende für dich dabei gewesen? Welche spannenden Menschen sollte ich auf jeden Fall noch interviewen? Ob Lob oder Kritik, schreib uns als Kommentar auf inottesohr.de, per E-Mail an in@ottesohr.de oder folge mir auf den sogenannten sozialen Netzwerken. Ich bin Jan-Thomas Otte, Experte für digitale Ethik und Nachhaltigkeit. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, hinterlass ein Like. Wenn du das hier öfter hören möchtest, einfach abonnieren. Bis zum nächsten Mal.